1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Danke. So ist das gut. Ja, die Techniker haben ja immer das Problem, dass sie nur dann auffallen, wenn was nicht funktioniert, ne? Ansonsten nimmt man alles für selbstverständlich. Schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind. Wenn wir eine Sekunde den Vorhang beiseite schieben könnten zur diesseitigen Welt, zu der Welt, wo Gott wohnt, wo der Vater im Himmel wohnt. Wenn wir nur eine Sekunde diesen Vorhang beiseite schieben könnten und könnten hineinschauen in die Herrlichkeit Gottes, ich bräuchte heute Abend kein Wort zu diesem Thema zu sagen. Zukunftsängste oder wie auch immer. Völlig überflüssig. Wir wüssten schlagartig, dass es dort einen Gott gibt, dem wir uns bedingungslos anvertrauen könnten. Das ging schon den Jüngern so, als sie auf dem Berg der Verklärung, so heißt das, da haben sie für einen Augenblick haben sie den Vorhang beiseite geschoben bekommen und haben Jesus in der strahlenden Herrlichkeit gesehen, in der er jetzt auch lebt. Und da wollten sie doch gleich oben auf dem Berg bleiben und Hütten bauen und hatten keine Lust mehr, in die Niederungen des Alltags zu gehen. Aber wir leben nun mal in den Niederungen des Alltags. Ohne Angst in die Zukunft kann ich irgendwie leben, ohne dass mir nicht nur vor dem Morgen graut, sondern auch überhaupt, dass ich eine positive Zukunftsgestaltung vor mir habe. Das ist wichtig. In den nächsten Jahren soll die Weltbevölkerung von jetzt 7,5 auf 11 bis 12 Milliarden Menschen wachsen. Die brauchen alle was zu futtern. Dann gibt es Machthaber, das wissen wir, die irgendeine Katastrophe auslösen könnten. Dann gibt es die Klimakatastrophe oder die Klimaveränderung. Wir haben tatsächlich nichts im Griff. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt. Nur die Frage ist, war das jemals anders im Laufe der Menschheitsgeschichte? Schaut euch mal die Geschichtsbücher an. Wie viele Kriege, wie viele Stammesfehden, wie viele Massaker verübt worden sind. Eine grausame Welt. Ein nicht leichtes Leben. Und das zieht sich nicht nur durch die Geschichten der Bibel hindurch. Das könnt ihr in jedem Geschichtsbuch dieser Welt leben. Die Zukunft war noch nie leicht. Die Zukunft war noch nie risikofrei, weder deine noch die irgendeines anderen Menschen. Wir haben tatsächlich nichts im Griff, wir wissen nicht, was im nächsten Augenblick der Fall ist. Und die Frage ist, kann man wirklich ohne Angst in den Morgen gehen, in die Zukunft gehen? Ist das nicht einfach eine völlig übertriebene Behauptung, die weder Hand noch Fuß hat? Wir kennen Ängste in verschiedenster Form. Aber bevor ich die nenne, möchte ich euch den vorstellen, der eine Angst ertragen hat, die keiner von uns auf dieser Welt zu ertragen braucht. Das ist nämlich Jesus selbst. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, da ringt Jesus. Und zwar hat er eine Agonie, eine Todesangst. Da wird der Schweiß zusammen mit dem Blut aus den Adern gedrängt. Solch eine abgründige Angst hat Jesus gehabt. Und er hat diese Angst gehabt vor der Kreuzigung. Aber nicht nur. Ich bin überzeugt, er hat diese Angst gehabt, weil er einen Zustand erdulden musste, den er noch gar nicht kannte, dass ihm alle Schuld der Welt aufgebürdet wurde. Und dass die Beziehung zum Vater abgerissen ist. Und er hat eine unglaubliche Angst gehabt. Und er sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Unglaublich. Ich finde das fantastisch, dass Jesus das ausgehalten hat und dass er diesen Weg gegangen ist, damit wir ein Teil unserer Lebensängste verlieren können und in seine Hände geben können. Die Bibel sagt, er wurde versucht in allem. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus wurde versucht in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Er hat sich an seinen Papa festgehalten. Er ist ihm treu geblieben. Aber er hat alle Versuchungen, jede Versuchung, ob das sexuelle Versuchungen sind, ob das Gier oder Habgier oder was es auch immer ist, alles, was wir erleben, alle Versuchungen und Anfechtungen, die hat Jesus in irgendeiner Form durchgemacht und ist dabei seinem Vater im Himmel treu geblieben. Und dieser Jesus sagt seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Er sagt ihnen ganz realistisch: In der Welt habt ihr Angst. Das ist Normalität. Also nicht, wenn du richtig glaubst an Jesus, dann brauchst du keine Angst haben. Mir wurde das früher immer gesagt, weil ich ja eine bange Büchse bin. Mich kannst du ja nicht irgendwo im Dunkeln auch nur 20 Meter in den Wald schicken. Dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich habe einfach Angst im Dunkeln. Und dann wurde mir immer gesagt: Boah, Mensch, du musst nur richtig glauben, dann kannst du jetzt auch kilometerlang im Wald gehen, kannst dann nachts dich hinlegen und schlafen. Du bist doch geborgen in Gott. Alles Quatsch. Niemand sitzt hier in diesem Zelt, der nicht in irgendeiner Form das bestätigt, was Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst. Bei dem einen sind es Prüfungsängste, bei dem anderen sind es Verlustängste aus der Kindheit. Bei dem dritten ist es die Angst, dass die Partnerschaft zerbricht. Wir kennen das alle in Hülle und Fülle. Wir haben Angst, einen Menschen zu verlieren durch Tod. Wir haben die Angst, dass wir nicht mehr gebraucht werden, dass wir vielleicht uns wertlos vorkommen. Und auch die Eifersucht, die so manche Menschen treibt, ist ja nichts als eine Form von Angst. Ich habe Angst. Ich spüre, ich kann meinen Partner irgendwie nicht halten. Ich unterstelle ihm deshalb, dass er untreu wird. An dieser Stelle deswegen ein kleiner Ehetest oder Beziehungstest. Wenn eure Ehen und Beziehung, wenn die so aussieht, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag füreinander sorgend und aufeinander achtend, und das sage ich genauso, wie ich es jetzt meine, ich genauso, wie ich es gesagt habe, dann seid froh, dankt Gott und bleibt so nah miteinander und mit Gott verbunden. Wenn eure Ehe so aussieht, ihr teilt Tisch, Bett und Kühlschrank, aber der kalte Wind ist eingezogen, man hat sich immer weniger zu sagen, es wird immer mehr gestritten, dann geht doch zu Jesus, dann lasst euch doch neu segnen, dann wartet doch nicht, bis irgendwann die ganze Ehe den Bach runtergeht, sondern geht doch zu Jesus und sagt: Wir brauchen ihn in den verschiedenen Phasen unseres Lebens. Ich habe das auch mit meiner Frau mehrfach in irgendeiner Form gemacht. Wir brauchen Jesus, auch in unserer Beziehung. Wenn eure Ehe so aussieht, dann ist im Grunde genommen die Ehe nur noch auf dem Papier da und ihr tut das, weil die Nachbarn nicht reden sollen oder wie auch immer, oder weil die Kinder noch im Haus sind, bleibt ihr noch zusammen. Aber die Ehe ist nur noch Makulatur, dann geht doch zu einem Ehetherapeuten. Tut alles, was in eurer Macht steht, damit die Ehe nicht kaputt geht, und lasst euch nicht einreden: Wenn der Alte weg ist, dann kommt der Prinz auf dem Schimmel angeritten und dann wird alles schön und alles leichter und alles besser. Das ist Lüge. Sondern alles, was ihr tut, vor Gott und vor Menschen, solltet ihr einsetzen, um mit dem Menschen zusammen zu bleiben, mit dem ihr in die Ehe gegangen sind, und die Ehe, die Gott einmal auch gesegnet hatte. Menschen haben Angst. Alte Menschen gehen in den Selbstmord. Die haben ihr ganzes Leben gelebt, die haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überlebt, man muss sich das mal vorstellen, und dann bringen sie sich um. Meine Schwester und mein damaliger Schwager, die gingen in Arolsen an einem Schlossteich spazieren an einem Sonntagnachmittag, und plötzlich sehen sie aus dem Teich eine Hand kommen, von unten nach oben. Und mein Schwager zieht sich die Schuhe aus und die Jacke und springt ins Wasser und holt eine über 80-jährige Frau aus dem Schlossteich. Die kam aus dem Altenheim, Luftlinie 200 Meter, und hat keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen und wollte sich ersäufen. Was für ein Leben und was für ein Ende des Lebens. Angst, Einsamkeit, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ob mich noch jemand besucht. Junge Menschen begehen Selbstmord, weil sie sich unverstanden fühlen, weil sie sich überfordert fühlen. Die Selbstmordrate bei Studenten ist sehr hoch, bei Psychologiestudenten, bei Psychiatern und bei manch anderen Berufsgruppen. Und das ist nicht selbstverständlich. Warum ist das so? Weil wir wenn wir unsere Ängste nicht wahrnehmen und unsere Grenzen überschreiten, uns ständig überfordern lassen, vielleicht auch unterfordern, aber meistens überfordern lassen, wir mit dem Leben oft nicht zurechtkommen. Wir leben ja so nach oben gepusht in unserer Gesellschaft. Du musst immer noch was Besseres werden. Früher hieß es, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist schon lange nicht mehr in. Sondern nein, du musst am besten jeder Abi machen, jeder muss studieren, jeder muss ganz oben sein. Das überfordert aber viele Menschen. Und die Folge sind Ängste, sogar seelische Ängste, Krankheiten. Es gibt einen Film von Rainer Werner Fassbinder mit dem Titel Angst essen Seele auf. Und das ist genau so. Wenn die Angst einen Punkt überschreitet, dann haben wir sie nicht mehr im Griff, dann hat sie uns im Griff, dann fühlen wir uns wie gebeutelt und wie gewürgt und wie zugeschnürt. Und dann ist das Ergebnis nicht einfach. Dann fühlen wir uns, als wenn wir in eine Tiefe stürzen, dann haben wir Panikattacken, dann haben wir unser Leben nicht mehr im Griff und dann brauchen wir dringend Hilfe. Ich war 4,5 Jahre mit meiner damaligen Verlobten verlobt. Also Quatsch, wir waren zusammen 4,5 Jahre. Und das letzte Jahr davon waren wir verlobt. Und wir standen ein halbes Jahr vor der Hochzeit. Junge Leute und haben gedacht, die Welt steht uns offen. Und ein halbes Jahr vor der geplanten Hochzeit, der Keller voller Aussteuer, kommt sie zu mir, wir hatten uns gar nicht gestritten, sagt, ich fühle mich zu jung zum Heiraten und war sie weg. Nach 4,5 Jahren, halbes Jahr vor der Hochzeit. Und dann bin ich war Jugendleiter in einer großen Teestube, aber da bin ich innerlich total zusammengeklappt. Von heute auf morgen wusste ich nicht mehr, wie gehe ich denn mit der Situation um. Ich habe nicht an Gott gezweifelt, aber ich konnte mir das auch nicht erklären. Und dann habe ich eine Depression bekommen. Wir haben es ja gestern von der Katja auch gehört. Und das ging von heute auf morgen. Ein lebensfroher Mensch, back! Habe ich jeden Tag, und ich war damals bei der Bundeswehr, jeden Tag mindestens einmal geheult, morgens, mittags oder abends, irgendeinen Auslöser. Und habe ich geheult, bis ich keine Tränen mehr hatte, bis hier nur noch trocken war. Als gestandener Mann musste ich mal gucken, dass ich in irgendeine Ecke kam, wo mich keiner gesehen hat, wo ich mich dann nicht so schämen brauchte. Und ich kann euch sagen, in dieser Phase der Depression, da war ich so dankbar, dass 3 zu mir gehalten haben. Es waren bestimmt noch mehr, aber 3 habe ich so richtig wahrgenommen. Das war mein Vater, das war meine Mutter und das war Jesus. Die waren bei mir. Die haben mich nicht für verrückt erklärt. Die haben mich akzeptieren können. Und ich war manchmal ein bisschen Malle und ein bisschen schwierig in dieser Zeit. Müssen wir zwangsläufig mit Ängsten leben? Müssen wir unser Heute bestimmen lassen von Dingen, die vielleicht morgen passieren können. Vielleicht geht morgen mein Auto kaputt. Vielleicht erfahre ich, dass ich morgen Krebs habe. Vielleicht passiert morgen ein Unfall, bei dem ich ein Körperglied verliere. Nicht alles nicht schön, will ja keiner haben. Ist ja, brauchen wir ja alle nicht. Aber passieren kann es uns dennoch. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Schauen wir einmal, was der lebendige Gott dazu sagt. Wir haben den Vers ja eben schon gesehen. Jetzt heißt es, in der Welt habt ihr Angst, also als Fakt. Aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wie hat er das gemacht? Nun, dazu müssen wir mal ganz nach vorne in die Bibel schauen. Und da lebten Adam und Eva. Und Gott sucht den Menschen, geht durchs Paradies und fragt, wo bist du? Adam. Und Adam antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, darum habe ich mich versteckt. Die erste Furcht, die in der Bibel Erwähnung findet, findet ausgerechnet an dem schönsten Ort der Welt statt, im Paradies, im Garten Eden besser gesagt. Da ist alles da. Die haben keine Angst vor Gott, die konnten mit ihm reden, die waren materiell versorgt. Sie waren geistlich versorgt. Gott hatte dem Adam eine Frau gegeben. Sie hatten eine wunderbare Natur. Sie hatten überhaupt gar keine Zukunftsängste. Sie hatten vielleicht noch nicht mal irgendein Zeitgefühl. Und ausgerechnet in diesem Garten Eden taucht das erste Mal die Furcht auf. Warum? Das wissen natürlich die meisten von euch. Weil der Mensch gerade zuvor gegen Gott rebelliert hat. weil er sich den Anweisungen des Schöpfers entgegengesetzt hatte, weil sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen hatten. Also Gott hat einen wunderbaren Plan für die Menschen gehabt, damals wie heute. Und der Mensch hat sich ihm widersetzt, und zwar damals wie heute. Da spielt es nur eine untergeordnete Rolle, dass Adam und Eva dort gegen Gott rebelliert haben, denn das tun wir ja alle in unserem Leben immer wieder und ganz höchstpersönlich. Dafür brauchen wir ja nicht irgendeinen Stellvertreter. Also du bist nicht von Gott getrennt und hast vielleicht keine Ahnung, wer ist Jesus, und weißt nicht, ob deine Gebete an der Zimmerdecke hängen bleiben, sondern weil wir selber alle diese DNA der Rebellion gegen Gott in uns haben, weil wir immer wieder sagen, wie kann Gott das zulassen? Oder ich will aber nicht das, was Gott will. Oder weil wir aufbegehren und weil wir lieber unsere eigenen Wünsche erfüllen. Deswegen machen wir dasselbe mit wie Adam und Eva. Und sie hatten ein schlechtes Gewissen. Was ist die Folge? Die Folge ist, von diesem Moment an ist der Kontakt zu dem lebendigen Gott komplett unterbrochen. Also wir bilden uns ein, weil wir in der evangelischen Kirche oder katholischen Kirche oder in der FEG groß geworden sind, das hört man dann in Berichten, ich habe immer schon an Gott geglaubt. Vorsichtig. Wir hatten immer schon ein Bewusstsein, auch wenn wir fromm erzogen worden sind, dass es einen Gott gibt. Und wir haben als Kinder schon gebetet, keine Frage. Aber wir haben hoffentlich auch gesagt bekommen, irgendwann mal, dass die Beziehung zu Gott komplett unterbrochen ist. Und deswegen jammern wir und heulen in unser Kissen. Selbst der größte Atheist heult irgendwann mal in sein Kissen und schreit, Gott, hilf mir. Glaubt es mir. Und dann kommt dieses Gebet oft nicht an bei Gott. Sie haben keinen heißen Draht. Sie erleben keine Gebetserhörung. Sie erleben keinen Dialog mit Gott, weil die Beziehung durch die Rebellion gegen Gott, diese Weigerung, Gott zu gehorchen, komplett unterbrochen ist. Also haben wir ein ernstes Problem. Bis heute ist die Beziehung zu Gott blockiert. Das heißt, wir leben in einem immerwährenden Kreislauf von Schuld und Sünde, ob uns das passt oder nicht. Und wenn jemand hier sagt, die Kirche, da redet man immer von Schuld und Sünde. Es ist leider der Fakt, dass wir tatsächlich immer wieder Dinge tun. Ich versöhne mich mit meiner Frau, ganz wunderbar, und dann haben wir uns wieder lieb und dann geht das ein paar Tage gut und plötzlich habe ich schon wieder was gesagt und wir haben schon wieder emotionale Schwierigkeiten. Und dann denke ich, wir führen eine tolle Ehe, und dann geht plötzlich in meinem Kopf was ab. Bei uns war das so vor etlichen Monaten, da liegt meine Frau auf dem Sofa, ich weiß nicht, hast du Fernsehen geguckt, Schatz, ich weiß es nicht mehr, und ich stehe da so hinter ihr, im Wohnzimmer, warum, da so einfach nur dumm rum. Und dann sagt meine Frau irgendeinen Satz. Und ich denke, das war blöd. Was du da gerade gesagt hast, ist echt bescheuert. Habe ich nur gedacht. Ich habe es nicht gesagt. Und dann hat Gott mir gesagt, geh zu deiner Frau und entschuldige dich. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, ich habe da gerade was über dich gedacht, was nicht okay war. Das war nicht okay. Ich habe gedacht, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein bisschen blöd. Und dann sagt meine Frau, du hast eigentlich recht. Ja, und dann haben wir uns einen Kuss gegeben und dann war die Sache erledigt. Also manchmal kann es auch einfach gehen und ganz unkompliziert, ja. Aber es war für mich die erste Erfahrung, dass ich klar wusste, bitte deine Frau um Vergebung, weil das auch nicht gut war, was in meinem Gedanken war. Nicht nur, was ich ausgesprochen oder was ich getan habe. Ich greife noch mal ein Beispiel heraus, wie schwer es für uns Menschen sein kann, mit unserer Schuld umzugehen. Also ich denke an einen Fall, wo ich eine junge Dame besucht habe. Und die macht die Tür auf und ich sehe in einem frommen Haushalt, Baptistenhaushalt, und dann kommt mir ein 18-jähriges oder 17-jähriges Mädchen entgegen mit einem so geschwollenen Kopf, nur noch blau und grün, aussieht wie ein Alien mit dem Gürtel vom Vater verprügelt bis zur Unkenntlichkeit. die Folge von Unbeherrschtheit, von cholerischem Wesen. Und es ist jetzt leider, leider kein Einzelfall. Alleine 100.000 Fälle von Missbrauch und Gewalt wird angezeigt. Und man schätzt die Dunkelziffer auf 300.000 bis 400.000 pro Jahr, mindestens. Oder ich denke an eine Frau, ich habe das vielleicht hier schon mal erzählt in dem Gottesdienst vor einigen Monaten, die kommt zu mir und sagt, ich hasse meine Tochter. Die ist 16 Jahre alt und seitdem die in die Pubertät gekommen ist, hasse ich meine Tochter. Wir können uns jeden Tag streiten und wir tun das auch. Und sie hasst mich auch. Wir sagen uns nichts wirklich Liebevolles mehr. Und wir stehen nur so da. Und wenn die morgens aus dem Schlafzimmer kommt, dann geht mir schon die Galle hoch und dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist aber kein guter Zustand, so macht das Leben auch nicht so richtig Spaß. Und da müssen wir doch mal gucken, ob Jesus da etwas vermag, was du in den letzten 4 Jahren offensichtlich nicht hinbekommen hast. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das ändern möchte, ob sie ab heute in der Liebe Jesu ihre Tochter lieben will. Und sagt sie ja. Und dann haben wir dafür gebetet, dass sie in der Lage ist, einen Break zu machen, in einem fürchterlichen und unnormalen Zustand ab heute ihre Tochter zu lieben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat 2 Wochen gedauert, bis sie mich anrief und sagte, es ist ein Wunder geschehen, wir haben uns vollständig versöhnt. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir diesen Kreislauf nicht brechen, zwischen dem, was wir nicht hinbekommen in unseren Ehen und Beziehungen, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Arbeitskollegen, Mobbing und was es auch immer. Wenn wir diesen Kreislauf nicht durchbrechen und da seid, kennt ihr alle vielleicht in eurem Leben irgendeine Situation, dann kommen wir im Leben nicht weiter und dann kann man wirklich auch ein bisschen Angst vor der Zukunft haben. Wir brauchen die Erfahrung, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns immer wieder einen Neuanfang schenkt und vor allen Dingen die Erfahrung, dass er uns unsere Sünde vollständig vergibt. Also wir halten mal fest, Sündenfall, die Angst, die wir heute haben, und die Sünde, die haben, oder Schuld, haben die gleiche Wurzel. Sie haben beide ihre Wurzel in der fehlenden Beziehung zu Gott. Also je weniger Beziehung zu Gott, deswegen desto mehr Angst hatte Adam und Eva. Und je weniger wir eine Beziehung zu Gott haben, umso mehr werden wir Ängste in unserem Leben haben und müssen die alleine durchkauen. Man könnte das so ausdrücken, Entschuldigung, da habe ich eins vergessen, wenn es kein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit gibt, dann macht sich die Furcht breit. Das müssen wir nochmal leben. Wenn es kein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit mehr gibt, dann macht sich die Furcht breit. Menschen, die im Heim groß geworden sind, die haben das oft in den ersten Lebensjahren, den so wichtigen Lebensjahren für die Entwicklung, nicht mitbekommen. Die haben ihr ganzes Leben daran zu knabbern, dass sie nicht angenommen sind, dass sie keine Geborgenheit und keine Liebe in den ersten Jahren erfahren haben oder wenn, dann doch nur in einem sehr bescheidenen Maße. Und Menschen, die in einem sehr unsicheren sozialen Umfeld aufwachsen, denen fehlt die Sicherheit im Leben. Und die gehen dann eben irgendwo hin und versuchen es mit Drogen oder mit irgendeinem oder mit ständig wechselnden Frauen oder Männern, je nach Veranlagung. Ich brauche irgendetwas, um die fehlende Geborgenheit, die fehlende Sicherheit auszugleichen. Als Kind hatte ich sehr große Angst davor, in den Keller zu gehen. Wir hatten so ein Einfamilienhaus in Norddeutschland, bin ich aufgewachsen, noch mit 5 Geschwistern. Und wenn ich mittags aus der Schule kam, da hat meine Mutter mich nicht selten in den Keller geschickt, denn da hatten wir einen großen Vorrat angelegt, noch aus Angst, weil wenn die Russen kommen und so, war ja noch ein bisschen, es war wirklich so früher, da hatten wir nur Notvorräte und so. Auf jeden Fall sollte ich irgendwas aus dem Keller holen. Und da habe ich gepfiffen und gesungen und gerufen, Mama, Mama, hörst du mich, Mama, hörst du mich, bis ich da unten wieder war und dann schnell wieder hoch. Mama, hörst du mich. Sobald der Draht abzureißen schien zu meiner Mutter, da kam bei mir Panik auf. Ich hatte Angst, dass da Einbrecher sind oder irgendwelche Kriminellen oder sonst was und das hat mir einfach Angst gemacht. Aber wenn mein Vater, der war Offizier bei der Bundeswehr, wenn der mit seiner schnicken Uniform abends nach Hause kam und sagt, Junge, komm, wir gehen in den Keller, wir müssen den Koksofen noch mal feuern. Und dann ging ich mit meinem Papa darunter, an der Hand meines Vaters. Da habe ich drum gebettelt, alle Räuber jetzt hier zu mir im Keller. Alle Verbrecher. Ich habe gewusst, wenn die kommen, mein Papa macht die alle. Ich war zutiefst davon überzeugt. Wirklich. Ja, das war, ach, leider waren dann auch da keine da, aber egal. Aber das Bild macht deutlich, dass man keine Furcht haben muss, wenn ein Stärkerer dabei ist und wenn man sich ihm anvertraut. Und in meinen Augen als Kind gab es keinen Mächtigeren und keinen Stärkeren als mein Vater. Noch nicht einmal Gott, den ich damals noch nicht angenommen hatte, war da bei mir so im Spiel. Nein, das habe ich tatsächlich festgemacht an meinem Vater. Und liebe Freunde, das ist so. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um dir die Angst vor der Zukunft zu nehmen, um dich zurückzuführen an die Hand des mächtigsten, des stärksten Papas, den es geben kann. Und das ist unser Vater im Himmel. Er ist am Kreuz gestorben, nicht nur damit deine Schuld vergeben wird, sondern damit du ewig lebst, damit du keine Angst mehr vor dem Leben haben musst und keine Angst mehr vor dem Gericht. Weil wir nicht mehr in ein Gericht kommen, sagt die Bibel, weil unsere Schuld durch Christus vergeben ist. Und ich wünsche dir, dass du keine Angst hast vor dem Verlorengehen, weil Gott dich annimmt. Und weil du weißt, ich bin angedockt und festgehalten von dem Mächtigsten, den es gibt im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und über den Himmel und in welchen Galaxien immer. Und das ist unser Vater im Himmel. Und das ist alles, was Jesus so gedrängt hat, uns mitzuteilen. Und ich, natürlich kann ich es als jemand, der ein gläubiger Christ ist, nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die das ausschlagen. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann bete schon manchmal Jahre für Leute, die hören das auch, aber sie nehmen das irgendwie, berührt es sie nicht so, dass sie daran vorbeileben. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und dieses Recht und diese Freiheit, liebe Freunde, habt ihr. Gott wird alles tun, damit ihr ihn findet und damit ihr in sein Haus kommt, seine Kinder werdet. Gott wird alles tun in deinem Leben. Aber er wird niemals bei dir irgendeine Tür eintreten. Er wird niemals übergriffig werden. Er wird dich niemals zwangsbeglücken. Er bleibt in der Rolle des Bittenden. So Paulus schreibt mal an der Stelle, so bitten wir nun. Wir bitten nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich kann euch nur sagen, wie wunderbar es ist, diesem Jesus zu folgen und mit ihm in eine Beziehung zum Vater zu kommen. Aber wir bleiben Bittsteller und das ist auch gut so, denn jeder Mensch muss das selbst und darf das selbst entscheiden. Ich möchte euch einen weiteren Bibelvers nennen. Jesus sagt, ich habe euch alles gesagt von Gott und von dem Weg zu ihm, damit ihr durch mich Frieden habt. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann ist das unverbrüchliche Kennzeichen Frieden. Und ich sagte es gestern Abend schon, bitte nicht den billigen Frieden, so nach dem Motto, jetzt weiß ich da, dass es einen Gott gibt, aber auf dieser Ebene lebe ich mit meinen Mitmenschen wie die lustigen Holzhackerburm. Und da lebe ich im Unfrieden, in meiner Familie, am Arbeitsplatz. Das stimmt etwas nicht. Sondern weil Gott Frieden mit dir gemacht hat, darfst du ihm vertrauen, darfst alle Nöte, die in deinem Leben sind, ihm abgeben, darfst wissen, dass er sich um dich sorgt, dass er jeden Moment in deinem Leben dabei ist und auch die Lebenswege, die du nicht verstehst, die kannst du bei ihm lassen. In einem alten Lied, das hat mich mal als junger Mann schon angesprochen, da heißt es, bist du doch nicht Regente, also einer, der regiert, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und dann gibt es doch die Ereignisse, wo wir gefühlsmäßig völlig außen vor sind, wo wir überhaupt nichts mehr mitbekommen, wo wir nur noch sagen, alles scheiße. Und dann war es ein zweites Lied, was mich auch seit meiner Jugend begleitet hat. Wenn ich auch gleich nichts fühle, von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Diese beiden Strophenteile haben mir schon seit Jahrzehnten extrem viel geholfen. Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Wie hat er das denn gemacht? Er ist nicht gekommen mit Gewalt, das wissen wir, sondern er stirbt am Kreuz, einen grausamen Tod. Er stirbt ihn freiwillig, er gibt sein Leben für dich, für alles, wofür du dich schämen musstest und schämen wirst noch, für alles, was zerstörerisch in unserem Leben ist. Er stirbt aber auch für all das, was dir Angst macht in deinem Leben, für alles, was du nicht im Griff hast. Er stirbt tatsächlich stellvertretend für dich. Und deshalb heißt die Zukunft für jemand, der Jesus vertraut, nicht Angst, Klimakatastrophe, Terror. Die Zukunft hat einen Namen, sie heißt Jesus. Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann hat einmal gesagt, die Herren dieser Welt, ob die nun in Korea sind oder Putin oder Trump, sie kommen und sie gehen. Aber unser Herr kommt. Das ist die feste Größe. Dieser lebendige Gott, der sich uns auch als Vater zeigt, er wird eines Tages in Jesus wiederkommen und er wird regieren und er wird dieser Welt zeigen, dass man auch hier auf dieser Welt wunderbar mit ihm leben kann und natürlich auch bis in alle Ewigkeit. Mein Vater war im Krieg, 7 Jahre in Kriegsgefangenschaft und er hat natürlich da vieles erlebt und ich kenne ihn nur als einen Mann, wenn er im Fernsehen Kriegsbilder gesehen hat oder gar einen beginnenden Kriegsfilm, dann stand er auf, sagte kein Wort, ging aus dem Zimmer raus und tauchte nicht mehr auf. Und dann haben wir die Mama gefragt, was ist denn jetzt mit Papa? Papa liegt schon im Bett. Und dann bin ich mal rausgegangen und dann habe ich mal ins Schlafzimmer geguckt, da lag mein Vater mit Schüttelfrost so. Noch Jahrzehnte nach dem Krieg hat ihn das, was er da erlebt hat, so erschüttert, dass selbst ein aufkommendes Bild, das alles wieder hochholte und er kriegte Schüttelfrost, musste ins Bett und war zu nichts mehr fähig. Wir erleben in unserem Leben Dinge, die sind unter aller Sau. Das ist so. Jeder könnte wahrscheinlich irgendeine Geschichte dazu beitragen. Was wir brauchen, ist einen Halt außerhalb unserer Person. Nicht ein Bestreben, ich will mein Leben im Griff haben, sondern ich möchte jemand haben, der mich im Griff hat. Und das sagt Jesus, ich komme und sterbe für euch und ich möchte euch an die Hand nehmen und niemand wird euch wieder aus meiner Hand reißen. Und er sagt, niemand wird euch aus meines Vaters Hand reichen, weder hohes noch tiefes. Ist egal, was ist, und wenn es Alien gibt, dann soll es die geben, die werden uns auch nicht aus des Vaters Hand reißen. Nicht Leben und nicht Tod. Kein Ereignis kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Helmut Graf von Moltke ist einer der Hitler-Attentäter, der wird gehängt. Einer von 2000, die im Zuge des missglückten Anschlages gehängt worden sind, und er schreibt seiner Frau Marianne aus dem Gefängnis Briefe und dann ist der Tag da, wo er aufgeknüpft wird. Ein gläubiger Christ, ein wiedergeborener Christ. Und dann schreibt er auf so einem Zeitungsecke noch einen letzten Gruß und schreibt, liebe Marianne, in wenigen Minuten werde ich nicht mehr leben. Aufgehängt, das hat er nicht geschrieben. In wenigen Minuten werde ich nicht mehr leben. Wenn du wüsstest, welchen tiefen Frieden ich durch Christus nun in meinem Herzen habe, du würdest dich nie wieder im Leben vor irgendetwas fürchten. Was wir brauchen, ist jemand, der dann bei uns ist, wenn wir es am allermeisten brauchen. Es hat mich sehr, sehr berührt. Es hat mich sehr, sehr angesprochen. Ihr Lieben, wir brauchen einen Gott, der dann ist, wenn alle unsere Kräfte versagen. Eine Frau aus unserer Gemeinde, aus dem Freundeskreis unserer Gemeinde, wurde ermordet. Ich glaube, sie war 43 Jahre alt und ihre Kinder 9 und 11 Jahre. Ein grausamer Raubmord. Von ihren Kindern gefunden. Und was sollte ich denen bei der Beerdigung sagen, beziehungsweise auch vorher schon? Wie sollte ich sie und den ungläubigen Mann trösten? Und dann hat mir der Herr den Bibelvers gegeben, den ihr alle in Gott, also fast alle in Gottesdiensten schon gehört haben werdet. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstand, als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und da hat es bei mir Bong gemacht. Und seitdem sage ich, Leute, wenn du Jesus am meisten brauchst, in der Stunde deines Todes, egal ob das ein Raubmord ist oder ein Tod im Bett oder du gehst mit dem Schiff unter oder stürzt mit dem Flugzeug ab, spielt letztlich keine Runde, dann geht dein Jesus nicht aus dem Haus zum Kiosk und holt sich die Bildzeitung. Dann ist er da, wie an keinem anderen Tag und in keiner anderen Stunde eures Lebens. An diesen Jesus halte ich fest, diesem Jesus habe ich mein Leben anvertraut. Und je älter ich werde, umso mehr erlebe ich Wunder, wie Jesus tatsächlich real ist im Leben und gerade in den Situationen, die wir nicht im Griff haben. Darum lade ich euch ein, macht ganze Sache mit Jesus. Also eins kriege ich ja gar nicht gebacken, als meine Frau mir eines Tages erzählte, dass sie in mich verliebt war, da habe ich gedacht, boah, jetzt aber zupacken. Die Chance kriegst du nicht normal. Also mir war innerhalb von einer Minute klar, also jetzt, die willst du jetzt haben. Die war so super und ich kannte sie schon 5 Jahre lang, aber wir waren nicht ineinander verliebt. Ein Mann, ein Wort. Und dann war ruckzuck, war das festgemacht. Gab da noch mal nachher haben wir noch mal ein bisschen gegrübelt, ob das nicht ein bisschen schnell war, aber ein halbes Jahr später waren wir verheiratet. Und es hat immerhin 36 Jahre gehalten. Ja, wird auch noch ein paar Tage halten. So. Und ich lade euch ein, dass ihr eine Entscheidung trefft. Bitte nicht einfach aus dem Zelt gehen und sagen, naja, ich überlege es mir mal. Nein, nein. Jesus kann immer nur real werden in unserem Leben. Diese Beziehung zum Vater kann nur dann wirklich erfahren werden, wenn wir dann auch irgendwann mal sagen, so, jetzt möchte ich das haben. Jetzt möchte ich mich diesem Jesus zuwenden. Jetzt möchte ich mit ihm einen Neustart machen in mein Leben. Und vielleicht bist du schon viele Jahre Christ und du hast nur ein Problem. Du fragst dich, wo ist dein Jesus im Alltag? Beim Hillsong-Abend, da klappt das ein bisschen, aber von Montag bis Sonntagmorgen, da klappt es oft nicht. Wo ist deine Beziehung, deine lebendige Beziehung zu deinem Vater im Himmel? Dann muss man mal einen Neustart wagen. Ich habe das in meinem Leben auch mehrfach gemacht. Und dann fang einfach nochmal neu an. Sag, ich möchte dir neu mein Herz geben, weil du der Einzige bist, der mich ohne Angst in die Zukunft führen kann. Bibelübersetzer von Wycliffe haben versucht, in eine unbekannte Indianersprache, das Neue Testament oder Teile des Neuen Testamentes zu übersetzen. Und dann kamen sie an das Wort Glauben, Vertrauen. Und sie hatten keine Ahnung, in dieser Sprache mit extrem wenig Wörtern, wie können wir das Wort Glauben übersetzen? Und erst nach vielen Monaten beobachteten sie, wie diese Indianer diese Langhäuser bauten, in, was weiß ich, 6, 8, 12 Meter hoch und dann aus dünnen Ästen und dann oben mit Bananenblättern oder wie auch immer. Und dann knüpften sie in schwindelerregender Höhe Hängematten. Und da schlief nachts das Baby und der Greis und alle anderen in schwindelerregender Höhe aus Schutz vor den wilden Tieren, vor Schlangen und vor was weiß ich. Es war da oben immer noch sicherer als unten. Die vertrauten ihren eigenen Knoten, die sie da machten, um die Hängematte im Geäst festzumachen. Und dann haben sie das Wort Glauben, Vertrauen übersetzt mit festgeknüpft an Jesus. Und haben ihnen gesagt, knüpft, geh diesen Schritt und vertrau darauf, dass dein Leben an ihm wirklich festgeknüpft ist. Und das Beste kommt noch, den Knoten machst du nicht, den Knoten macht Jesus. Er ist nicht die Garantie, dass deine Beziehung zu ihm festhält, nicht du. Nicht dein großer Glaube, nicht dein religiöses Tun und Lassen, sondern weil er dich annimmt, weil der Vater im Himmel dich als sein Kind akzeptiert. Darum kannst du dich auf ihn verlassen und darum lade ich heute Abend auch ein, knüpf dein Leben fest an Jesus. Und das kannst du tun, indem du heute das erste Mal oder auch erneut sagst, ich möchte mit dir leben. Wenn du es noch nie getan hast, dann kannst du heute ein Kind des Vaters im Himmel werden. Und dann kannst du erfahren, dass du angedockt bist an die größte Macht, den schönsten und wunderbarsten Vater, wunderbarer Gott. Das Lied habe ich hier gestern das erste Mal gehört, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist wirklich so, ist ein wunderbarer Gott. Aber er ist nicht nur ein Gott, er ist unser Vater im Himmel. Und manche Christen erleben ihr ganzes Christsein nicht die emotionale Beziehung zum Vater im Himmel. Ich wünsche euch das von Herzen. Es ist mehr als das Anerkennen, es gibt einen Gott, es gibt einen Jesus, der Kreuzestod ist nur auch für mich geschehen. Es ist mehr. Es ist das Heimkommen eines Kindes zu seinem Papa ins Vaterhaus. Und wenn du das zu Hause nicht erlebt hast, das ist tragisch. Aber bei unserem Vater im Himmel darf es jeder Mensch erleben, gleich wann er gelebt hat und wo er gelebt hat. Und dazu lade ich dich ein, ein Gebet zu sprechen. Ihr kennt das in der Masse schon, habt ähnliche Gebete gehört und eine Entscheidung für Jesus zu knüpfen. Da ist hier so ein bisschen der Knoten festgeknüpft an Jesus, so ein bisschen angedacht. Ein Gebet zu sprechen, das können wir hier vorne tun, miteinander, Satz für Satz. Ich kann euch das vorlesen oder die anderen Gesprächshelfer. Oder ihr könnt das auch einfach nur lesen. Ja, in Magdeburg, da waren Leute so weit weg, die hatten keine christlichen Basis, aber auch null. Und die haben einfach die Karte genommen und haben gefragt, ich habe noch nie gebetet, kann ich das jetzt einfach so ablesen? Und dann haben sie es einfach abgelesen. Daran, wie wir Gott begegnen und wie wir mit ihm reden, daran wird es nicht scheitern. Aber eines möchte Gott, dass wir den Mut aufbringen, ich weiß, es ist schwer und hier auf dem Dorf umso schwerer, den Mut aufzubringen und aufzustehen und zu sagen, ich bekenne mich ohne Wenn und Aber zu Jesus. Eigentlich müsste ich jetzt alle Christen unter euch zunächst einmal auffordern, aufzustehen und vor allen anderen zu bekennen, ja, ich gehöre auch zu Jesus und ich bin stolz drauf und ich freue mich darauf. Halleluja. Und dann müsste ich die unter uns fragen, die das noch nie gemacht haben. Ich hoffe, ihr werdet alle bereit, aufzustehen und euren Mitbewohnern aus dem Dorf zu bekennen, ja, ich bin auch einer von denen, die diesem Jesus gehören. Und ich wünsche euch den Mut. Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und das erste Bekenntnis ist, dass man einfach demonstriert, ich möchte diesem Jesus gehören. Ich lade dich ein, während des Liedes nach vorne zu kommen. Ich lade dich ein, wenn du Hilfe brauchst, ein Segnungsgebet, wenn du merkst, du kommst in deinen Beziehungen nicht klar. Ich lade euch ein als Ehepaare, wenn ihr sagt, wir brauchen einen besonderen Segen von Gott. Wir haben gerade eine Krise, na und? Welche Ehe hat denn keine Krise? Was machen wir uns denn in dieser Welt vor, als wenn die einen leben wie die ohne Probleme und ohne Sorgen und ohne jeden Stress und das andere Ehepaar, das muss sich durchwurscheln. Wir haben alle unsere Krisenzeiten, wir haben alle unsere Zeiten, wo wir in besonderer Weise wieder zueinander finden müssen und wo wir auch Gott in unseren Ehen und Beziehungen brauchen. Das Gleiche gilt für Familien, das gilt für Leute an meinem Arbeitsplatz. Wenn ihr möchtet, dass der Herr euch segnet, dann beten wir für euch und senden euch im Namen des dreieinigen Gottes zurück in euren Alltag, damit ihr den großen Vater im Himmel, den liebevollen Vater im Himmel durch Jesus Christus erfährt. Ihr seid ganz herzlich eingeladen während des folgenden Liedes, aber ich erinnere euch an die Bank, die lange Bank, die ist ja bekanntlich nicht von Gott. Wenn die nicht von Gott ist, dann frage ich euch, von wem ist sie denn? Wer stellt uns denn in unserem Leben immer wieder eine lange Bank hin? Und ich glaube, das sollten wir wissen. Es gibt Mächte, die möchten nicht, dass ihr Jesus nachfolgt. Es gibt Mächte, die möchten, dass ihr nach Hause geht und einfach weiter so weitermacht und nicht eine klare Entscheidung trefft. Es ist die schönste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Es ist eine Entscheidung für den Gott, der dich bis ans Kreuz liebt, der für dich gestorben ist. Es ist die Entscheidung für jemanden, der sein eigenes Leben gegeben hat, weil er dich gesehen hat, weil er nicht für eine anonyme Masse am Kreuz gestorben ist, sondern für mich, Gott sei Dank, und auch für dich. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, ihm zu vertrauen und es nicht auf die lange Bank zu setzen. Ich lese mein Gedicht, wie jeden Abend, es lautet Entscheidung. Das steht jetzt nicht hier, das lese ich euch vor. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da ruft jedes Zögern den Nebel zurück und da trübt jedes weitere Grübeln den Blick. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr, du bist ein wunderbarer Herr. Ich preise dich. Und wir wollen dich jetzt loben mit dem Lied, das wir dir zur Ehre singen wollen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, uns ohne Wenn und Aber auf deine Seite zu stellen. Ich preise dich dafür und ich danke, dass du jeden annimmst, der zu dir kommt, aus Liebe. Amen.